gibt, das ist die Wiederkunft Christi. Kurz vor der Wiederkunft Christi gibt es noch eine trübselige Zeit. Das ist alles schwarz hier, ja. Prophetie ist ein Thema, was Angst macht. Angstbesetztes Thema. Noch nie gehört? Prophetie macht Angst. Dann wiederhole ich auch das, was ich in der Taufe erlebt habe. Überall, ich bin getauft worden, die Gemeinde schüttelte 30 Täuflingen die Hand, in Wien bin ich getauft worden, und dann sagte eine alte Schwester, ihr werdet es erleben, die schrecklichen 7 letzten Plagen und die trübselige Zeit. Aber da bin ich schon längst tot, aber ihr werdet es erleben. Merkt ihr, was da rüberkommt? Das ist genau dieses schwarze Loch, was auf uns zukommt. Und deswegen haben die Leute überhaupt kein Interesse, sich mit Prophetie zu beschäftigen. Was Glück, dass Ege weit da ist, die hat genügend da. Nicht? Aber was du jetzt gesagt hast, dass man einen Traum bekommt, eure Söhne und Töchter und eure Jünglinge sollen Träume haben. Wenn wir in eine düstere Zukunft hineingehen, dann ist es wichtig, dass wir Informationen bekommen, die uns, die lebenserhaltend sind. Was hat denn Elia gemacht, als er hörte, in einer großen Dürre und Trockenheit, was für einen Auftrag hat er bekommen? Geh an den Bach Krit. Das ist eine prophetische Information. Und da es eine Hungersnot war, gehe zu der Witwe zu Zarpat. Und dann hat er doch das Öl vermehrt. Also Prophetie ist diese wunderbare Gabe, dass wir die richtige Information zur richtigen Zeit bekommen, in einer Notsituation, in einer dunklen Zeit. Da beginnt jetzt Prophetie lebendig zu werden. Aber Prophetie hat 3 Ebenen. Die unterste Ebene ist die Ebene der Zeitprophetie, also der Geschichte. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ja? Die höhere Ebene, sie steht in 1. Korinther 14. Schlagt mal auf. 1. Korinther 14. Die Korinther haben eine Unart gehabt. Sie haben die Sprachengabe über Gebühr benutzt. Die Sprachengabe ist, also ich wünsche mir von Herzen die Sprachengabe. Das würde bedeuten, andere Sprachen sprechen. Ich würde gern Französisch können oder Russisch, aber so wunderbare lautmalerische Sprachen, aber da war nichts. Ich kann weder Französisch noch Russisch. Würde ich aber jetzt durch die Sprachengabe Französisch können, dann würde ich laufend nur Französisch reden. Das ist so, wie wenn du einen Sportwagen mit 400 PS hast und den fährst du nicht mit dem ersten Gang. Den fährst du aus. Also Französisch muss, denn die Sprachengabe, wenn Gott sie gibt, ist nicht nur, dass du die Vokabeln kannst, sondern du kannst die Grammatik, die Grammatik, sagt der Franzose. Du kannst nicht nur die Grammatik, sondern du verstehst auch die Kultur, denn eine Sprache ist in einem Kulturkreis gewachsen. Die Denke, das Denkmuster. Du denkst Französisch, du denkst Spanisch, du denkst Chinesisch. Das würde bedeuten, das Migrationsproblem wäre gelöst. Denn du kannst auch dann Arabisch sprechen und zwar nicht nur so, sondern richtig. Das kommt an. Die Sprachengabe ist noch mehr. Es gibt Sprachlosigkeit zwischen Teenies und Eltern. Die Sprachengabe überspringt das. Die Eltern können plötzlich die Teenies erreichen und die Teenies die Eltern. Die Eltern verstehen die Teenies jetzt plötzlich. Sprachengabe bedeutet, dass du das Fachlatein verstehst. Die Akademiker können sich plötzlich mit normalen Menschen unterhalten und umgekehrt. Ja, was ist denn das? Sprachgabe.
Gabe.
Generationsproblem. Die Alten verstehen die Jungen nicht mehr. Kein Problem mehr. Sprachengabe. Merkt ihr, was da drin steckt? Du kannst jetzt den anderen verstehen, warum er so ist. Und deswegen ist die Sprachengabe dem Volk Israel gegeben worden. Und diese vielen Dialekte, die wurden plötzlich lebendig. Also das wünsche ich mir. Was meint ihr, was in einer Gemeinde abgehen würde, wenn die Leute sich plötzlich verstehen? Ausschussmitglieder sprechen miteinander. Die eine Fraktion versteht die andere theologische Fraktion nicht, weil die haben eine eigene Sprache. Die haben zwar dieselben Begriffe, aber wir verstehen immer was anderes. Merkt ihr, wir brauchen die Geistausgießung. Und dasselbe Phänomen war in Korinth. Die Korinther haben einfach ihre Sprache gesprochen, immer wo sie waren. Und wenn dann andere reinkamen, die blieben einfach draußen, die daneben. Habt ihr das noch nie erlebt, dass Leute, die stehen zusammen, so Prominente oder Akademiker, und du kommst dazu als normaler Mensch und du verstehst nur Bahnhof? Und die anderen wissen, dass du nur Bahnhof verstehst und die ignorieren dich. Du kommst da gar nicht dran. Und so war das in Korinth. Die haben ihre Sprachen gesprochen und waren stolz, dass sie irgendwelche tollen Sprachen konnten. Ne? Und dann sagt der Paulus, also jetzt passt mal auf. 1. Korinther 14, Vers 23. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkäme an einem Ort und redeten alle, was steht da bei euch? In Fremdsprachen, denn das war das eigentliche Pfingstwunder. Wie hören wir sie in unserer eigenen Sprache reden? Ja? Und redeten alle in Zungen, in Sprachen? Es kämen aber hinein Unkundige oder Ungläubige, würden nicht sagen, ihr wärt von Sinn, ihr spinnt, die stehen abseits. So viele Gäste kommen, verstehen nichts. Wenn sie aber alle weissagten und käme dann ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von ihnen allen ins Gericht genommen, von allen überführt, das Verborgene seines Herzens würde offenbar und so würde auf sein Angesicht fallen, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Das ist die Wirkung der Gabe der Prophetie, wenn sie alle weissagten. Die untere Ebene ist die Zeitweissagung, die Geschichte. Die obere Ebene ist, das Verborgene des Herzens wird offenbar, das heißt, die Seele des Menschen, die Frage, was ist der Mensch, wird durch die Gabe der Prophetie beantwortet, weil eindeutig, klar, zum Punkt gesagt wird, was los ist. Als Ellen White vor einer großen Versammlung sprach und sie plötzlich gehindert wurde, sie konnte nicht weiterreden und sie dann in den Saal reinguckte und auch die Leute vorne einen nach dem anderen musterte und dann anfangen wollte zu reden, konnte sie nicht. Sie wurde gehemmt, zupfte an ihren Halstuch, drehte sich um und guckte jeden der Prominenten, die oben saßen, einen nach den anderen an, blieb bei einem Mann hängen und sagt, was hast du hier oben verloren? Die kannte den nicht. Die hatte aber die Gabe der Prophetie. Und ihr wurde gezeigt, was da eigentlich jetzt im Verborgenen des Herzens in diesem Mann eigentlich los war. Und der kriegt so eine Bombe, springt auf und rennt raus. Und es kommt raus, Ehebrecher, Unterschlager und so weiter. Geld unterschlagen. Was meint ihr, was passiert, wenn nur einer von uns die Gabe der Prophetie hätte, um das Verborgene des Herzens der anderen Menschen zu sehen? Was meint ihr, was da passiert? Ich werde euch vorlesen in der Bibel, Apostelgeschichte 5. Apostelgeschichte 5. Die junge Gemeinde. Die Gütergemeinschaft der ersten Christen im Kapitel 4 wurde gezeigt. alle haben ihre Güter verkauft und haben das zu den Füßen der Apostel gelegt und dadurch wurden alle versorgt. Armut gab es nicht mehr in der Gemeinde, in der Urgemeinde. Ein Mann aber, 5 Vers 1, Apostelgeschichte 5 Vers 1, mit Namen Ananias und seiner Frau Saphira verkaufte seinen Acker und entwendete etwas vom Gelde mit dem Wissen seiner Frau, also Komplizen, und brachte einen Teil und legte es zu der Apostelfüßen. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügest und entwendetest etwas vom Gelde des Ackers? Das ist die Gabe der Prophetie. Hättest du ihn doch wohl mögen behalten, da du ihn hattest, und da er verkauft war, war es auch in deiner Gewalt. Warum hast du dir solches in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Ananias aber diese Worte hörte, fiel er nieder und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Die Gabe der Prophetie kann tödlich ausgehen. Der Petrus hat plötzlich gemerkt, obwohl ihm das niemand gesagt hat, was da eigentlich los ist. Jetzt stellt euch mal vor, Korruption ist gar nicht mehr möglich. Lüge ist nicht mehr möglich, wenn nur einer unter uns diese Gabe hätte. Was würde denn in der Gemeinde los sein? Jetzt geht's weiter. Saphira weiß davon nichts, 3 Stunden später kam sie. Ich wäre sofort zu ihr gelaufen und habe gesagt, Saphira, pass bloß auf, was du jetzt sagst. Jetzt könnt ihr weiterlesen. 7. Es begab sich über eine Weile, bei 3 Stunden, da kam seine Frau heran und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, sage mir, habt ihr den Acker so teuer verkauft? Sie sprach, ja, so teuer. Wiederum Lügen. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr denn eins geworden, zu versuchen, den Geist des Herrn? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden dich hinaustragen. Und alsbald fiel sie zu seinen Füßen, gab den Geist auf. Da kamen die Jünglinge, fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihren Mann. Jetzt passt auf. Das zweite Mal wird hier gesagt, und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Das ist schon das zweite Mal, vorher war sie auch. Wer möchte jetzt die Gabe der Prophetie denn hier jetzt noch haben? Ich meine, wenn man eine Wohlfühlgemeinde ist, also nichts gegen Wohlfühl, ich fühle mich auch wohl, aber nur Wohlfühlen kann dazu führen, dass man den Heiligen Geist auch belügen kann. Du fühlst dich in deiner Clique wohl, kannst deinen Mund zerreißen über die anderen, die so unheilig sind oder so. Der Geist Gottes wird nicht ausgegossen werden, wenn wir diese Geisteshaltung haben. Jetzt geht aber die Geschichte weiter und ich werde euch jetzt 3 Mengen aufzeichnen, 3 Mengen. Das eine ist hier das Volk, das andere ist hier die Gemeinde und das hier, das ist die Gemeinde der Übrigen. Jetzt lesen wir Vers 12. Es geschahen aber viel Zeichen und Wunder im Volk durch der Apostel Hände und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig. Da haben wir es. Einmütig. Von den anderen aber wagte keiner, sich zu ihnen zu tun, doch das Volk hielt groß von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die da glaubten an den Herrn, eine Menge Männer und Frauen. Jetzt machen wir hier eine Mengenlehre hier. Wie war das? Von den Übrigen wagte keiner, sich zu ihnen zu tun. Wer sind denn diese Übrigen? Aber das Volk hielt groß von ihnen, von der Gemeinde. Desto mehr wurden Männer und Frauen hinzugefügt. Das sind Gemeinde, Volk. Wer sind denn die Übrigen, die gesagt haben, nee, die sich nicht mehr dazu getan haben? Wer könnte das sein? Was meint ihr? Wer sind die Übrigen? Die anderen. Von den anderen wagte keiner. Was meint ihr?
Die dabei waren vielleicht.
Die dabei waren und was, die haben gemerkt,
Oh. Da wird genau gesehen, was sie denken. Oh, das wollen sie nicht.
Das wollen sie, genau. Das waren die. Oha, haben die gesagt. In der Gemeinde wird's da wird der Boden zu heiß. Da können wir ja gar nicht mehr so hinten herum reden und Gerüchte verbreiten, Lügen verbreiten. Oh, das ist uns zu gefährlich. Wenn da die Prophetie um sich greift, komm, wir gehen in eine andere Gemeinde. Und wisst ihr, das ist Sichtung. Und wenn die Gemeinde gesichtet ist, umso mehr wurden hinzugetan von draußen. Denn das Volk merkte, das ist endlich mal eine Gemeinde, da gibt es keine Korruption, Lügner können sich nicht halten, nichts wie hin. Das ist die Frucht der Gabe der Prophetie. Wer möchte die haben? Ihr seid noch nicht verheiratet hier, oder? Doch? Nicht? Ich wünsche euch die Gabe der Prophetie, damit ihr das Verborgene des Herzens eures Freundes, damit ihr durchblickt. Denn wenn man nicht durchblickt, dann gibt es böse Überraschungen. Und wenn ihr euch vom Heiligen Geist leiten lasst, dann kriegt ihr auch den richtigen. Und dasselbe muss ich jetzt auch für junge Leute sagen, junge Männer. Ja? Gabe der Prophetie offenbart das Verborgene des Herzens, die höhere Ebene der Prophetie. Aber es gibt noch eine dritte Ebene, die ist noch höher als die Ebene, was ist der Mensch? Das untere ist, was ist die Welt? Ja, also die Weltgeschichte, was ist der Mensch? Und die höchste Ebene ist die Offenbarung des Wesens Gottes, seines Charakters. Was ist Gott? Schlagt mal auf Lukas, Kapitel 10. Vers 21, zu der Stunde frohlockte Jesus im Heiligen Geist und sprach, ich preise dich, Vater und Herr des Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Interessant, diese Trennung zwischen Klugen und Unmündigen. Das heißt, Gott wird sein Werk vollenden, nicht weil da solche Intelligenzbestien da vorne stehen und die also hohe Posten in der Welt bekleiden könnten, sondern ganz normale Menschen, die Unmündigen. Denen hast du es offenbart. Ja, Vater, so war es wohlgefällig vor dir, Vers 22. Es ist mir alles übergeben von meinem Vater und niemand weiß, wer der Sohn sei, denn nur der Vater, noch wer der Vater sei, denn nur der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren. Die Offenbarung Jesu Christi ist die Offenbarung des Charakters Gottes, des Vaters. Nur der Sohn kann zeigen, was der im Innersten wirklich denkt. Und das ist Prophetie auf der höchsten Stufe. Denn Prophetie offenbart Verborgenes. Das Verborgene der Zeit, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Verborgene des menschlichen Herzens, das Verborgene des Charakters Gottes. Damit wird Prophetie auf einem anderen Level bewegt. Da spielt man in einer anderen Liga, als dass man sich jetzt in der untersten Ebene immer da vergeblich streitet. Die Rechtfertigung aus Glauben ist die Mitte der Erlösung. Als Christus am Kreuz schrie, es ist vollbracht, zur selben Sekunde zerriss der Vorhang im Tempel von oben nach unten und damit war der Satan besiegt. Wann ist eine Schlange am gefährlichsten? Könnt ihr euch erinnern? Wenn man sie nicht mehr sieht. In dem Moment, wo Christus der Schlange den Kopf zertreten hat, hat er sie am Kreuz lokalisiert. die Schlange auf der Stange. Mose, 4. Mose, 21, 9. Wer auf die Stange mit der Schlange guckte, der wurde geheilt. Wenn die Schlange aber jetzt überall rumschleicht in deinem und meinem Leben, dann werden wir auch gebissen und das Gift ist in uns und wir sterben dran. Es sei denn, wir schauen auf das Kreuz, buchstäblich. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Die Vertikale kommt vom Himmel, kreuzt die Horizontale der Geschichte in einem Raum und Zeitpunkt. Im Jahr 31, in der Mitte der Woche, zerriss der Vorhang im Tempel. In der Mitte der Woche. Das Jahr 31 war das Jahr, wo der Leiter der Prätorianergarde des Kaisers Tiberius mit Namen Lucius Aelius Seianus im römischen Senat ein Gesetz durchgesetzt hat, was den Juden verboten hat, Blutgerichtsbarkeit durchzuführen. Das heißt, sie durften keine Todesurteile mehr fällen. Weil der Seianus ein Judenhasser war, er war ein Antisemit und hatte einen Busenfreund mit Namen Pontius Pilatus. Diese Dinge sind alle historisch belegt. Und im Jahr 30 wurde diese Blutgerichtsbarkeit verboten im römischen Senat und im Jahr 31 ist Christus gestorben am Kreuz. Das heißt, in dieser Zeit durfte niemand gesteinigt werden. Als Pilatus die Causa Jesu abgeben wollte, abwimmern wollte an die Juden, so nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden, wir dürfen niemanden töten. Ich habe nie begriffen als Theologe, warum das so war. Wir dürfen niemanden töten, da kommen ja einem die Tränen. Die haben doch immer gerne gesteinigt. Wir dürfen niemanden töten. Wenn man den historischen Hintergrund hat, dass dieser Seianus diese Blutgerichtsbarkeit verboten hat, dann versteht man. Wenn die Ehebrecherin vor Jesus geführt wurde, Mose hat geboten, solche zu steinigen. In der Zeit, wo das verboten war, war Jesus doppelt gefährdet. Wenn er gesagt hätte, ja, dann nehmt sie hin und steinigt sie, dann hätten sie so gesagt, du bist gegen das Gesetz der Römer. Wir dürfen nämlich niemanden töten. Hätte er gesagt, steinigt sie nicht, na, er ist gegen das Gesetz des Mose. Konnte machen, was er wollte. Ihr wisst ja, wie es ausging. Aber das kann man nur jetzt verstehen bei dem Hintergrund, den historischen Hintergrund. Und 3,5 Jahre früher, im Jahr 31, heißt es, im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius geschah das Wort Gottes an Johannes den Täufer. Und das war das Jahr, wo Jesus getauft wurde. Was war denn das 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius? Das war das Jahr 27. Eindeutig. Das Jahr 27 ist 3,5 Jahre vorher, bevor Christus gekreuzigt wurde. Schlag mal auf. Lukas 3 und dort der Vers 23. Vorher steht, dass Christus getauft wurde, die Taube kam, der Himmel tat sich aus, du bist mein lieber Sohn, an die habe ich wohlgefallen. Und jetzt der Vers 23. Und Jesus war, als er anfing, ungefähr 30 Jahre alt. Ha. Das war das Jahr 27. Aber hallo, wenn hier im Jahr 27 geschrieben wird, Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, in welchem Jahr leben wir denn heute? Dann sagt es mir. Biblische Chronologie ist noch exakter und besser als die übliche Geschichtschronologie. Na, in welchem Jahr leben wir denn jetzt? Sind wir 3 Jahre hinterher oder 3 Jahre vorneweg? Jesus war, als er anfing, also als er getauft wurde, ungefähr 30 Jahre alt. Also nicht 27, sondern 3 Jahre drauf. Also haben wir heute das Jahr 21. Ja. Spielerei, ich meine, ob er das weiß oder nicht weiß, es macht nicht viel aus. Aber es ist ein Hinweis auf das exakte prophetische Wort. Denn in der Mitte der Woche, im Jahr 31 und im Jahr 34 war die Blutgerichtsbarkeit wieder aufgehoben. Da konnte nämlich der Stephanus gesteinigt werden. Das ist die letzte Woche der 70 Jahrwochen, die beginnen mit den 2300 Abend und Morgen. Das muss man sich doch mal klar machen. Das gibt diese Bewegung. In der Zeitlinie wäre das so. Du hast also hier die letzte Woche, hier, da ist das Kreuz. Das sind aber von den 70 Jahrwochen, die wiederum von den 2300 in das Jahr 844 gehen. Hier, 2300. Wieso macht Gott sich so eine Mühe und sagt das so genau? Brauchen wir das? Wir können uns verlassen auf das Wort Gottes, auf die Prophetie. Und die Prophetie ist nicht nur Zeitprophetie, sondern auch Beziehungsprophetie, hier, wo er gestorben ist. Das größte Ereignis der Weltgeschichte, die Kreuzigung Jesu, ist genau prophetisch vorhergesagt worden. Und in keiner Denomination wird das verkündigt. Zurück zur Prophetie. Was geschieht, wenn wir die Gabe der Prophetie haben? Paulus sagte, ich wünschte, dass sie alle weissagen, dass sie alle in Zungen reden, am meisten, dass sie weissagen möget. Weil der Geist der Prophetie uns die Augen öffnet über alles, was geschieht. Und vor allem, was das Leben Jesu betrifft, wenn das offenbart wird. Und jetzt bitte ich euch, schlagt auf Johannes Kapitel 14, Johannes 14, und das beginnt so ganz harmlos.
Eine kurze Frage. Ja. Ich habe nicht verstanden, wieso Jesus in der Mitte der Woche, also wieso der Tempel in der Mitte der Woche der Vorhang ja. zerrissen ist. Das ja. doch, Jesus ist doch am Freitag gestorben, nicht am Mittwoch.
Mitte der Woche, entschuldigt, das war die letzte prophetische Jahrwoche, das sind die 7 Jahre. Und in der Mitte dieser prophetischen Jahrwoche ist Christus gestorben. Und das ist historisch belegt. Also kann man jetzt durch den Sejanus und so weiter. Ist aber nahezu unbekannt unter Theologen. Ja. Aber die Fakten sind ja da. Übrigens, wenn ihr Fragen habt dazu, fragt euren Prediger, den Andreas. Dir schicke ich die Unterlagen zu, die kriegst du noch über diese, ja? So, jetzt Johannes 14. Da sagt Jesus in Vers 3, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisset ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Also Jesus provoziert hier. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater, so ist es uns genug. Was jetzt kommt, ist das Wichtigste an dieser Nachmittagsstunde. Es geht um die Offenbarung des Verborgenen des Wesens Gottes. Da steht hier, Jesus spricht zu ihm, Vers 9, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Was ist das Ergebnis der Geistausgießung? Ich werde jetzt die Begriffe erstmal austauschen. Glaubst du nicht, dass wir in Christus und Christus in uns ist, also dasselbe, was jetzt Jesus über den Vater sagt, wenden wir auf Christus an. Glaubst du nicht, dass wir in Christus und Christus in uns ist, Die Worte, die wir zu euch reden, die reden wir nicht von uns selbst. Christus aber, der in uns wohnt, der tut seine Werke. Der innewohnende Christus ist die Lösung. Und das ist der höchste Level der Prophetie. Wir können die Werke Jesu tun und die Werke Jesu sind so fantastisch. Ich war in einer Gemeinde in den neuen Bundesländern, ich sage jetzt den Namen der Gemeinde nicht, da waren charismatische Adventisten, die haben in Zungen gesprochen, also in der Glossolalie, wie bei den Pfingstlern, und haben alles, was mit Prophetie zu tun hat, also mit unserer adventistischen Prophetie, haben sie nicht gut dargestellt. Und ich bin dann gekommen von der Stimme der Hoffnung und habe über Prophetie gesprochen. Und dann waren sie schon von vornherein gegen mich eingestellt. Und sie haben immer nach dem Gottesdienst so Heilungsgebete angeboten. Ist jemand krank, der soll kommen und wir legen ihm die Hände auf und dann wird gebetet. Ne? Und ich habe in dieser Predigt über Heilungen gesprochen und dass das mit der Prophetie auch zusammenhängt. Das heißt, wenn das Verborgene des Herzens offenbar wird, dann hast du die eigentliche Krankheitsursache, frei Haus geliefert bekommen. Gut, ich habe dann am Ende der Predigt gesagt, wenn jemand von euch krank ist, dann würde ich gerne für den beten. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe da einfach so geglaubt, habe mir gedacht, okay, was die einen jetzt anbieten, das bietest du jetzt auch an. Da war eine Schwester, die war so todkrank, die hatte also Krebs im letzten Stadium, ist aber noch in die Gemeinde gekommen. Die Fotos sind alle einschlägig, der Krebs ist da, die hat nur noch wenig zu leben. Und ich habe zu ihr gesagt, komm, wir beten jetzt zusammen. Ich habe ganz normal gebetet und die Schwester, also ich bin dann weggefahren, der ist es dann besser gegangen, die war irgendwie ermutigt und die hat mich dann angerufen, hat gesagt, der Krebs ist weg, ist kein Krebs mehr da, ist ein Wunder. Es gibt manchmal Dinge, da wunderst du dich selber, wenn ein Wunder passiert. Steht ihr? Die Wartezimmergeschichte ist dasselbe. Warum erzähle ich euch das? Ich möchte euch Mut machen, die geistlichen Gaben ernst zu nehmen. Die Gabe der Teufelsaustreibung, wo gesagt wird, Exorzismus, Dämonologie, da muss man aufpassen. Wozu braucht man das? Ich habe das erlebt. Wir haben das erlebt. Und was da geschehen ist, das kann man, unvorstellbar, aber wir wollen da nicht eine Sensation draus machen. Ich weiß nur, dass an dem Tag oder Abend kam eine Motorradbande auf nach Müllnramede, alle so mit einem starren Blick und mit ihm. Und ich war dann noch so involviert in diese in das Befreiungsgebet. Ich bin zu denen runter, habe gesagt, ihr könnt so, wie ihr raufgekommen seid, gleich wieder runterfahren. Und die haben alle gehorcht, sind wieder auf ihre Motorräder geschrien und sind wieder weggefahren. Ist uns klar, was Gott uns anbietet in den geistlichen Gaben? Malen wir uns aus, welche Freude wir auslösen können? Wenn in der Apostelgeschichte steht, was steht denn da drin in der Apostelgeschichte? 5. Apostelgeschichte 5, da steht doch, umso mehr wurden hinzugetan von, also Männer und Frauen. Und das lesen wir jetzt weiter, das ist ja so fantastisch. Hier, Vers 14. Desto mehr aber wuchs die Zahl, Apostelgeschichte 5, Vers 14. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die da glaubten an den Herrn, eine Menge Männer und Frauen, sodass sie die Kranken sogar auf die Gassen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahnen legten, damit, wenn Petrus käme, zum wenigsten sein Schatten einige von ihnen überschattete. Es kamen auch herzu viele aus den Städten um Jerusalem und brachten die Kranken und die von unsauberen Geistern gepeinigt waren. Und alle wurden gesund. Überlegt euch mal, hier Krankenhäuser, alle raus. Und dann defilierst du da vorbei und werden alle gesund. Ich meine, spinnen wir oder stimmt das überhaupt? Ist unser Horizont zu klein? Dann ist es Zeit, dass wir ihn erweitern. Das ist das, was auf uns wartet. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns anziehen, wenn wir weder kaufen noch verkaufen können? Wir können dann nicht mehr zum Karstadt gehen oder irgendwas. Wenn du in ein Haus gehst, Ellen White sagt, Männer und Frauen mit leuchtenden Angesichtern, mit der Bibel unterm Arm, gehen von Haus zu Haus und heilen die Kranken. Wenn du jemand von Krebs geheilt hast, dann brauchst du dir keine Sorgen ums Abendessen machen. Was wirst du essen, was wirst du trinken? Und wenn einer so gichtbrüchig ist, ich hatte mal einen in der Bibelstunde, der war so verzogen, gichtbrüchig, der wog nur noch 37 Kilo. Ja, wenn der jetzt geheilt wird, wie sieht denn das aus? Das muss ja knacken, wenn der wieder langgezogen wird. Oder bleibt er so? Ist Christus so schwach? Was ist mit Depressiven? Werden die auch geheilt? Nö, die werden nicht geheilt. Jesu Kraft ist nicht so mächtig. Natürlich werden die geheilt. Leute, die besessen sind, dass sie nicht mehr Herr ihrer eigenen Sinne sind, die werden ganz normal. Vernünftig sitzen sie zu den Füßen Jesu. Ja, das wartet alles auf uns. Ich freue mich, euch diese frohe Botschaft zu bringen. Evangelium bedeutet auch Heilung der Beziehungen. Der Beziehung zum Schöpfer, der Beziehung untereinander, dass wir uns gegenseitig die Füße waschen und nicht die Köpfe. Und auch die Heilung auch von Gebrechen. Wenn der Geist ausgegossen wird, werden wir alle versiegelt werden. Und die Versiegelung ist die Vollmacht, die drei Engelsbotschaften in der richtigen Sprache zu den Leuten zu bringen, dass sie sie verstehen. Und dann hat es Erfolg. Und wenn wir jetzt nicht Erfolg haben, verzagen wir nicht. Es ist alles Vorbereitungszeit, dass wir uns untereinander die Sünden vergeben. Wann habt ihr das nächste Abendmahl? Am wann? Ende Juni. Juli. Na, da habt ihr noch ein bisschen Zeit.
In Neustadt nächste Woche.
Nächste Woche. Oh, die Neustadter trifft es gleich. In dem Moment, wo wir uns gegenseitig die Füße waschen, ist ein heiliger Boden, ist die beste Vorbereitung für die Geistausgießung. Abendmahl. Zum Schluss muss ich noch was sagen. Ellen White hat eine Vision gehabt, die Konferenz zu Minneapolis. Ihr wurde gezeigt, die Brüder der Generalkonferenz haben sich gegenseitig die Sünden bekannt und sind sich unter Tränen in die Arme gefallen und in dem Moment begann der Spätregen, also der Geist Gottes wurde ausgegossen. Und dann sagt der Engel zu ihr, so hätte es sein können, wenn. Merkt ihr, wenn wir nicht mehr über die anderen lästern, in welcher Clique bist du denn, sondern für die anderen sprechen, das Gute in dem anderen sehen. Natürlich machen die Fehler, nur du nicht, oder wie? Also warum sitzt du im Glashaus? Also Abendmahl bedeutet Augenhöhe herstellen, den anderen respektieren und was dann kommt. Das ist eine große Überraschung. Ich habe euch einige Überraschungen gezeigt, die ich erlebt habe. Und ich wünsche euch, dass ihr die auch erlebt. Ich danke euch, wünsche noch einen schönen Nachmittag und Sabbat. Wie wollen wir abschließen, Andreas?
Ich würde sagen, mit einem Gebet. Und zwar liegt mir das gerade jetzt auf dem Herzen, wo du so erzählt hast, was du für Erfahrungen gemacht hast. Ich bin jetzt gerade auch im Vorfeld hier noch angesprochen worden von